Hat sich Mercedes bei Hamiltons Istanbul-Strategie verzockt? Werden Mazepin und Schumacher doch noch Freunde und jagen bald in Russland Bären? Und welche Rolle spielen mysteriöse Männer mit roten Köpfen? Diese Fragen klären wir jetzt.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Wunderschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist ja praktisch ja schon Standard, so wie das Klingen und Läuten der Glocken am Sonntag, dass Backstage Boxengasse am Dienstag erscheint und wir gemeinsam so ein bisschen über die Formel 1 und über den Motorsport plaudern. Wir haben ein relativ anstrengendes Wochenende hinter uns. Türkei, wir haben gerade noch mal so ein bisschen geredet. Es war komischerweise eins der Rennen in dieser Saison, die, also finde ich, mich am meisten irgendwie jetzt fertig gemacht haben mit all den ganzen Begleitumständen, die wir hatten da in dem verregneten Istanbul, Peter.
Ja, das hat eine ganz komische Energie, das muss man wirklich sagen. Dieses Istanbul auf der asiatischen Seite, das klingt ein bisschen hart, wenn man es noch nicht gesehen hat, aber es hat was Trostloses, definitiv. Also diese Wege vom Hotel Richtung Strecke, es ist immer Stau, das erinnert mich fast schon so ein bisschen an Sao Paulo, was zumindest die Verkehrslage anbetrifft. Also du bist für jeden Weg, den du unterwegs bist, dauert alles sehr, sehr lang. Das Wetter war natürlich auch nicht gut. Wir hatten kein Glück, was die Temperaturen anbetraf. Es war relativ kühl und kalt. Es hat geregnet. Also alle waren doch irgendwie ganz schön leer. Als wir heute am Flughafen standen, haben wir auch noch den einen oder anderen Kollegen getroffen. Auch zum Beispiel den Fotografen von Williams. Also alle waren so ein bisschen leer. Und es war energieraubend auf eine Art. Das muss man echt sagen.
Aber Sandra, trotzdem, das Rennen hat doch einiges geboten, ne, finde ich. Also wir hatten da schon in gewisser Weise Action, auch wenn es nicht so viele Überholmanöver gab.
Ja, fand ich schon, aber es war so eine bisschen andere Action, ne? Also ich habe das für mich mal so ein bisschen verglichen, auch mit dem Barcelona-Rennen. Barcelona war ja so eine brutale Taktikschlacht. Klar, in Barcelona kannst du nicht so richtig überholen, da geht's meistens um die Taktik. Da spielt sich das Ganze auf einer anderen Ebene ab, weil die letzten Rennen, die wir hatten, da war ja quasi ein Feuerwerk an Aktionen auf der Strecke zu sehen. Und dieses Mal ging es eigentlich eher immer darum, mitzuverfolgen, wie ist es jetzt die Wetterlage, wie sind die Reifen, müssen sie wechseln, wann wechseln sie, wann ist der beste Zeitpunkt für wen etc. Und das finde ich dann teilweise sogar, und ich meine, ich konnte es ja im Prinzip, ich sag mal, ganz entspannt vom Fernseher aus verfolgen, trotzdem echt ganz schön fordernd, und da dabei zu bleiben und da immer irgendwie mit auf Zack zu sein. Und das kann ich mir auch vorstellen. Also ich möchte an so einem Rennwochenende nicht in der Haut von dem Renningenieur stecken oder von diesem ganzen Team, was da diese Entscheidungen zu treffen hat, weil ich glaube, dass das unfassbar hart ist, da genau eben diesen richtigen Moment abzupassen, wann jetzt die Entscheidung getroffen werden muss und wann dann auch der Fahrer reinkommen muss. Also ich bin froh, dass ich da nicht involviert war, ehrlich gesagt.
Ja, es war mit Sicherheit nicht einfach für die Renningenieure, dort die richtige Entscheidung zu treffen, das auf jeden Fall. Sie haben zumindest bei Valtteri Bottas alles richtig gemacht. Ich habe nochmal nachgeguckt, 378 Tage waren das nach seinem letzten Sieg, dass er mal wieder ganz oben stand. Russland 2020 war der letzte Sieg, jetzt also in der Türkei. Aber ich finde, Peter, das hat er sich schon auch verdient, ne? Also so von seiner ganzen Art, wie er am Wochenende aufgetreten ist. Klar, er hatte nicht die Pole am Samstag, aber schon seltsam, ne? Dass der jetzt auf einmal wieder bisschen performen kann.
Fragst ja genau den richtigen, den ewigen Bottas-Kritiker. aber da muss ich jetzt auch mal so meinen Hut ziehen. Ich habe es ja auch am Sonntag schon gesagt, nach dem Rennen. Also das war tatsächlich ein perfektes Wochenende. Es war nicht einfach. Ihr habt es ja gerade auch schon so ein bisschen ausgeführt. Und er hat es super gemacht, ganz klar. Schnellste Runde noch eingefahren und hat sich ja auch, finde ich, so das ganze Wochenende auch sehr locker präsentiert. Vielleicht ist doch was abgefallen bei ihm mit seinem Wechsel dann jetzt Richtung Alpha, dass es doch weitergeht und eben nicht weitergeht bei Mercedes. Aber ich gebe das kleine Fingerchen, das ganz kleine Fingerchen noch und sag mal gucken, welche Rolle er noch spielt im Verlaufe der Saison, weil am Ende geht es natürlich bei Mercedes darum, den Weltmeistertitel einzufahren. Mal gucken, wie stark seine Gegenwehr dann da auch noch ist, weil, wie gesagt, da habe ich auch noch die ein oder andere Szene im Hinterkopf, wo er nicht die ganz große Schützenhilfe geleistet hat in den letzten Rennen für Lewis Hamilton. Also da bin ich sehr gespannt, aber trotzdem, an dem Wochenende war er mit Sicherheit einer der absoluten Top-Leute.
Auf jeden Fall, und ich möchte jetzt seine Leistung auch überhaupt nicht schmälern, aber es ist schon auch Wahnsinn, finde ich, wie im jetzigen Stadium der Saison sowas auch eigentlich gar nicht mehr zählt, ne? Also dass der da ein bravouröses Rennen vorne wegfährt, ganz souverän, hat eigentlich, finde ich, an dem Wochenende ja eigentlich kaum jemand so richtig interessiert, sondern es ging ja eigentlich nur darum, wie weit sind Lewis und Max auseinander? Wie kriegt Mercedes das hin mit diesem Motorentausch von Lewis? Kriegen sie ein ähnlich, ich sag mal, glückliches Wochenende hin wie davor, Red Bull mit Max? Und da, also ich hatte so das Gefühl, diese Bottas-Story war so ein Randding auch am Sonntag in diesem Rennen, weil es für mich ging es eigentlich nur darum.
Wobei man da natürlich auch sagen muss, also wenn er das Ding nicht gewonnen hätte, wäre es dann Max gewesen. Ne? Also das war schon wichtig für Mercedes dann auch, ne? Auch rein aus Weltmeisterschaftsgründen, weil die Punkte, die Valtteri eingefahren hat, die hätte sonst der Max gehabt. Auch ein super Start bei Valtteri. Da habe ich gedacht, dass er den verpatzen wird, weil er das so oft auch getan hat, finde ich, in den letzten Wochen und Monaten, dass er da nicht gut aussah. Also von daher, finde ich, hat das schon natürlich eine große Wirkung gehabt, auch für den Weltmeisterschaftskampf.
Und weil du es gerade hattest mit Wehren.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, aber weil ihr es gerade hattet mit Wehren, ne? Wenn man mal sieht, wie der Sergio Perez dem Hamilton zugesetzt
hat. Das war stark, ne?
So stelle ich mir das dann auch vor, ne? Dass ein Wingman oder zweiter Fahrer, wie man es auch nennen mag, dann im Kampf um die WM alles dafür tut, dass der Teamkollege die bestmöglichen Punkte irgendwie abstauben kann oder der Konkurrent nicht so viele abstauben kann. Aber super Duell, ne? Also toll, wie er da dagegen gehalten hat.
Da hätte ich echt gerne den Funkspruch gehört von Lewis Hamilton. Den gibt's, glaube ich, bis heute nicht, ne? Da muss doch irgendwas aus seiner Richtung gekommen sein.
Gehört. Weder was gehört noch gelesen. Da ging es ja darum, dass in diesem Duell in den letzten Kurven Hamilton den Sergio Perez ja in die Boxeneinfahrt reingeschoben hat, so ein bisschen. Also es gab da schon eine leichte Berührung. Und dann ist er in die Boxeneinfahrt rein und dann wieder raus und hat die durchgezogene Linie überquert, was man ja im normalen Straßenverkehr nicht darf, in Formel 1 natürlich auch nicht. Und normalerweise gibt es da eine Strafe, aber da haben sie dann Gnade für Recht ergehen lassen, was ich auch richtig finde übrigens. Ne? Im ersten Moment dachte ich so, jetzt muss eine Strafe kommen, aber als wir dann die Wiederholung gesehen haben, muss man sich dann auch korrigieren, muss sagen, okay, was hätte der Perez anders machen können? Also war ja schon ein bisschen chancenlos da.
Das wird auch gar nicht untersucht, oder?
Nee.
Um auf das ein anderes großes Thema, wie ich finde, vom Wochenende zu kommen. Sergio Perez ist natürlich auch kein Engländer. Jetzt hat ja Fernando Alonso im Vorfeld des Wochenendes so ein bisschen stunk gemacht und gesagt, ja, die Engländer werden irgendwie bevorzugt, was so Strafen und Bestrafungen angeht. Da ging es ja eben um Norris, der ja quasi auch in der Boxeneinfahrt im Rennen davor da drüber gefahren ist über diese Linie und dann irgendwie nur eine Verwarnung bekommen hat. Jetzt kann man sehen, wenigstens bei solchen Sachen sind sich die Stewards, ich sag mal, so grob ein bisschen einig, ne, dass der Perez da auch nichts irgendwie bekommen hat und das gar nicht untersucht wurde. Und aber das fand ich von Alonso an diesem Wochenende schon auch irgendwie wahnwitzig zu behaupten, die Engländer würden oder englischstämmige Fahrer würden anders behandelt werden von den Stewards als andersstämmige Fahrer.
Ja, er hatte in dem Fall konnte der Perez ja auch wirklich nichts anderes machen. Also ich denke, das war schon auch die richtige Entscheidung. Nichtsdestotrotz fand ich, hat er da echt großartig gearbeitet. Und bei Hamilton, weil du sagtest hier Funkspruch, Peter, haben wir ja schon auch den ein oder anderen motzigen Funkspruch in Richtung Rennstrategie gehört. Also das war ja auch interessant zu sehen. Ne? Also es war offensichtlich, wir loben sie ja schon häufig, die Strategen bei Mercedes, aber ob das dann richtig war, weiß ich bis heute noch nicht, um ehrlich zu sein.
Gut, zu dem Zeitpunkt, wo sie es dann gemacht haben, das ist ja dann am Ende auch das Ergebnis gewesen, war es mit Sicherheit nicht der richtige Zeitpunkt. Die Frage ist, die Runden vorher, wo sie ihn schon einmal reinholen wollten, ob das vielleicht der beste Zeitpunkt gewesen ist. Da hatten wir natürlich auch Leo mit in der Sendung, unseren großen Analysestar mittlerweile, wenn man mal durch die sozialen Medien geht. Und er hat ja gesagt, er wäre hinter Perez rausgekommen, wenn er da zu dem Zeitpunkt reingefahren wäre. Also dann auch hinter fünf sich eingereiht. Also das wäre vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Und Lewis Hamilton sagt ja nach wie vor, ich habe es heute auch nochmal gelesen, er hätte das Ding gerne zu Ende gefahren, ohne nochmal reinzukommen. Das werden wir natürlich nie auflösen können. Fakt ist aber auch, dass da natürlich ein großes Fragezeichen dahinter bleibt, was nun die Wahrheit gewesen wäre. Toto Wolff bei uns im Interview bei Ralf und mir ja gesagt, der beste Zeitpunkt wäre wohl der gewesen, wo sie ihn dann eingangs reinholen wollten. Also doch ein bisschen früher.
Ja, um das nochmal zu erklären für diejenigen, die es nicht mitbekommen hatten, es war so, dass es ja geregnet hatte, so ein Nieselregen, so ein Fisselregen irgendwie, also nicht richtig dicke Flocken, sondern so nur ganz leicht.
Ein Hamburger Regen.
Flocken, Tropfen natürlich, ja, so ein Hamburger Regen.
Kam der auch quer?
Es hat es war irgendwie ganz komisch, wie so ein Luftbestäuber, irgendwie so ein Wasserbestäuber, ne, so ein bisschen war das. Und dadurch war die Strecke immer nass und die hat nie abgetrocknet. Und es ging halt darum, wann wechsle ich von den leichten Regenreifen auf die Slicks. Und das hat sich bis auf einen, ja, hat's keiner gemacht. Und derjenige, der es gemacht hat, Sebastian Vettel, hat auch mal schön in die, ne, gelangt, weil das war auch nicht die richtige Entscheidung. Ich sag's noch, ne, da kommt der Boxenstopp, wir sagen, oh, der fährt mit Slicks raus, ist ja Wahnsinn. Dann war das Bild weg und dann war auf einmal gelb. Im ersten Streckenabschnitt, wo er war, dann sag ich zum Ralf so, das kann nur Vettel gewesen sein. Und dann war es auch so. Da war er gleich mal draußen rumgeeiert und dann muss das wieder revidieren, seine Entscheidung. Ja, also das macht es eben so schwer, ne? Wann wechsle ich und wann wechsle ich nicht? Und Peter, ihr wart ja neben den Reifen gestanden, neben diesen Intermediates, diese Leichtprofilierung, die 30 Liter verdrängen pro Reifen bei 300 km/h in der Sekunde. Das waren Slicks, ne?
Ja,
am Ende. Alles abgefahren.
Alles abgefahren. Alles komplett runtergefahren. Also wir haben den ersten Satz gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, vor welchem Stapel wir da standen, von welchem Team. Aber die waren komplett runter. Das war schon echt irre. Und wie gesagt, auch diese große Frage, ob das was gebracht hätte, wenn er bis zum Ende draußen geblieben wäre. Ich glaube ja ehrlich gesagt ja, weil wenn einer ein Reifenflüsterer ist, dann ist es Lewis Hamilton. Ich glaube schon, dass er ein Gefühl dafür hat. Esteban Ocon zum Beispiel, der ist ja auch bis zum Ende durchgefahren, bei dem hat es funktioniert, der hat seine Position zumindest auch halten können, sind die Punkte gefahren. Also ich glaube, dass sich Mercedes da strategisch verzockt hat.
Ja, wäre vielleicht ein Punkt mehr oder ein Platz mehr drin gewesen, das auf jeden Fall. Aber es sind halt Sicherheitsbedenken, das soll man auch nicht vergessen, klar. Sandra. Wir haben ja schon so viel Rennen auch erlebt, ne? Silverstone letztes Jahr, wo ihnen dann die Reifen um die Ohren fliegen. Und das hat ja Toto Wolff dir am Anfang auch gesagt, ne, in der Startaufstellung, als er gesagt hat, das ist ein Rennen, da kann es sein, dass die Intermediates einen um die Ohren fliegen. Und ich meine, Sandra, die Sicherheit geht vor. Also das ist natürlich auch so ein Ding, ne?
Klar geht
der Fahrer sieht's nicht.
Klar geht Sicherheit immer vor. Und ich habe ehrlich gesagt in diesem Rennen auch öfter mal an unseren der lieben Freund Mario Isola von Pirelli gedacht, der wahrscheinlich Blut und Wasser geschwitzt hat während dieses Rennens, dass eben kein Reifen da auf einmal sich in Wohlgefallen auflöst, weil dann ist er natürlich wieder der die Fragen beantworten muss und der dann erstmal quasi in die Analyse gehen muss, ob die Teams ja auch die Richtlinien befolgt haben. Hatten wir ja auch schon öfter mal solche Themen, ne? Dass es dann heißt, okay, da fliegt so ein Reifen irgendwie hoch und dann muss man erstmal gucken, womit hatte das genau zu tun, und da sind natürlich vor allem die Fahrer auch dann immer groß dabei zu sagen, ja, die Reifen, die taugen nichts, ne? Also habe ich sehr viel an Mario Isola gedacht. Ist ja dieses Mal gut gegangen, und was ich aber auch bemerkenswert fand, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auch Lewis Hamilton hat sich ja nochmal geäußert, ne, wo es ja auch eben um die Kommunikation am Funk ging. Der hat bei Instagram nochmal was sich zu Wort gemeldet und hatte das Gefühl, er muss sich rechtfertigen, ein bisschen verteidigen, weil ja da auch von Lewis Hamilton Richtung Pitwall auch etwas schärfere Worte gefallen sind, als er dann auch sagte, sie sollen ihn jetzt in Ruhe lassen. Und er auch nur noch mal sagte, ja, ne, in der Hitze des Gefechts, da fallen dann schon mal so Sachen, und weil er halt Vollblut-Racer ist und weil sie eben alles zusammen als Team versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Also ich glaube, da gab es schon auch in dem Debrief, was die Teams ja immer mit den Fahrern auch machen, auch noch mal ein klärendes Gespräch, glaube ich. Und ich glaube aber auch, sehe das auch so, dass Mercedes das einfach dieses Mal so ein bisschen bei Hamilton so ein bisschen verbaselt hat, ne, mit dem richtigen Moment. Auf der anderen Seite haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wenn so ein erfahrener Fahrer wie Lewis Hamilton sagt, hey, ich will draußen bleiben, ist halt im Nachhinein immer schwierig zu beurteilen, ne? Aber vertraust du dem da oder sagst du, nee, du guckst nur auf deine Zahlen und glaubst deinen Zahlen und deinen Berechnungen und sagst, nee, Lewis, du musst jetzt reinkommen. Das ist echt, finde ich, in jeder so einer Situation wieder eigentlich fast nicht zu entscheiden.
Auf der anderen Seite, Sascha, muss man ja auch sagen, als wir das Rennen zuvor hatten in Sochi, da war es genau die richtige Devise dann für Lewis auch auf das zu hören, was aus der Box kam, dass er dann reingekommen ist und so den Vorteil dann gegenüber Lando Norris hatte. Ne? Also es ist dann jedes Mal dann auch eine knappe Geschichte. Ich glaube tatsächlich in dem Fall jetzt mit dem Ergebnis, was sie haben, klar, im Nachhinein ist man schlauer, so von dem, was Luis an Erfahrung mitbringt, dass sie es hätten darauf ankommen lassen können. Aber klar, auf der anderen Seite geht's um die WM. So ist es jetzt, so wie es Toto auch gesagt hat, eine Schadensbegrenzung gewesen und das nehmen sie mit.
Ja, auf jeden Fall. Und in dem Fall nimmt dann Max Verstappen eine 6-Punkte-Führung mit in der WM. Also es hat wieder gewechselt. Jetzt sind wir dann beim nächsten Rennen in den USA. Das ist normalerweise jetzt eine Mercedes-Strecke, sollte man meinen. Und ich meine, da sind sie natürlich jetzt auch wieder gefordert. Ich meine, schöner und besser könnte es für uns ja eigentlich gar nicht sein. Es soll ja bis zum letzten Rennen, also finde ich, durchaus so weitergehen, dass das immer wieder wechselt und es immer wieder irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Also wir hatten 2 Red Bulls oben. Heißt das jetzt für uns, dass Sergio Perez angekommen ist bei Red Bull? Ist ja irgendwie auch für ihn eine schwierige Saison. Vertrag ist verlängert worden. Jetzt hat er unter schwierigen Bedingungen den 3. Platz eingefahren. Es war eins seiner besseren Rennen in diesem Jahr. Vielleicht sogar sein bestes.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich sagen würde, er ist angekommen, weil er hatte natürlich schon immer so Glanzmomente auch in dieser Saison und dann aber auch wieder schlug das Pendel in die ganz andere Richtung aus. Ich bin halt jetzt gespannt, ob er dieses Level jetzt auch mal halten kann und zwar länger als jetzt nur, ich sag mal, 2 Rennen in Folge, sondern einfach auch mal wirklich jetzt da die Konstanz reinbringt, weil die Konstanz wird es dann natürlich auch das im Endeffekt, glaube ich, sein, die Max braucht, um in diesem engen WM-Kampf auch diesen Titel möglicherweise holen zu können, wenn wir gerade schon wieder bei diesem Thema mit den zweiten Fahrern, mit den Wingmen sind, da braucht er halt auch einfach einen, der konstant abliefert und das muss er jetzt, glaube ich, nochmal auf die Straße bringen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob da jetzt schon wirklich der Knoten geplatzt ist, ob er schon wirklich angekommen ist.
Wobei, Peter, es war ja super, ne? Mit seinem Aufhalten vom Hamilton hat er den Boxenstopp von Verstappen ermöglicht.
Absolut. Das waren halt die 4 Sekunden, die er Hamilton da aufgebrummt hat, die er verloren hat, wo der Max dann in Ruhe in die Box fahren konnte. Also das auf jeden Fall ganz wichtig gewesen. Er hatte ja auch ein starkes Rennen schon zuvor in Sochi, wo er Pech gehabt hat. Da wäre er auch aufs Podium gefahren. Ich glaube, so ein bisschen der Knackpunkt ist nach wie vor das Qualifying. Da sieht er nach wie vor noch nicht ganz so gut aus. Im Rennen selbst finde ich doch, dass er hier und da sehr stark ist. Aber bin auch bei Sandra. Am Ende geht es dann darum, das zu bestätigen. Wäre schön. Ich würde es ihm wirklich gönnen. Vor allen Dingen jetzt mit den Rennen, die dann auch kommen. Vor allen Dingen das in Mexiko. Wäre ihm zu wünschen, dass er da die absoluten Glanzpunkte noch sieht. Aber ich weiß nicht, wie du siehst, Sascha. Ich glaube, die Trendwende ist schon so ein bisschen eingeläutet auch von seiner Seite aus.
Ja, auf jeden Fall. Also das geht jetzt schon in die richtige Richtung und da wird er das auch mitnehmen. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei Red Bulls jetzt nicht dann diese Lackierung mitnehmen, weil die hat mir super gefallen. War ja an diesem Wochenende eine besondere Lackierung. Hätte ja normalerweise das Rennen in Japan praktisch sein sollen. Das ist ja bekanntermaßen ausgefallen. Deswegen gab es das Türkei-Rennen alles in weiß mit der roten Lackierung teilweise noch drin. Also in Erinnerung an den ersten Sieg von Honda in der Formel 1 65, war damals in Mexiko. Schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis über das, was wir gerade vorhin gesagt haben, also das ist nur eine einmalige Geschichte gewesen. Rot, auch eine Farbe, die auf einmal wieder gefragt ist, ne? Ferrari, stark. Ach, also dachte, das scheint ja wirklich in die richtige Richtung zu sein. Was hast du jetzt
zugemeint? Ich dachte, du meinst die roten Köpfe im Hotel bei uns, im Titanic Hotel.
da kommen wir nachher noch dazu. Also was das mit den roten Köpfen auf sich hat, das ist auch eine ganz besondere Geschichte.
Aua.
Aber deswegen, da müsst ihr jetzt bis zum Schluss zuhören, bis ihr die Geschichte hört. Also was für ein Teaser.
Also, kommen wir gleich zu. Okay. Du meinst Ferrari Rot. Ja, Ferrari Rot wird wieder attraktiv. Ne? Im letzten Jahr noch der italienische Patient gewesen in der Formel 1, steigern sie sich jetzt wieder, vor allen Dingen mit dem Motorentausch, den sie vorgenommen haben jetzt vor dem letzten Rennen in Richtung Charles Leclerc, also mit Ferrari ist wieder zu rechnen.
Ja, auf jeden Fall. Und wisst ihr, wer im Übrigen der Fahrer ist im Fahrerfeld, der zuletzt am häufigsten hintereinander in die Punkte gefahren ist?
Carlos Sainz.
Die Lunte, ja,
sehr gut. Du hast dich doch schon am Sonntag so auf den eingeschossen, lieber Sascha, da habe ich dir genau zugehört.
Positiv, ne?
Fahrer.
Positiv.
Ich weiß, ja. Positiv eingeschossen, Fahrer des Rennens. Hast du früh schon den richtigen Riecher dann auch gehabt, deswegen habe ich mir jetzt mal gedacht, okay, also wenn wir jetzt über Ferrari reden, dir zugehört habend am Sonntag, also Carlos Sainz, der eh auch eine überragende Saison fährt.
Ja, 9-mal in Folge in die Punkte gefahren. Also
nicht schlecht.
Keiner mehr und häufiger. Ja gut, ich meine, die Großen sind immer mal wieder ausgefallen, ne? Also Monza, Hamilton und Verstappen, deswegen war das natürlich nicht möglich. Und die nächstbesten waren nur 4-mal am Stück in den Punkten. Also das ist schon eine beachtliche Leistung, ne? 9-mal am Stück in den Punkten. Und das, obwohl er ja von Startplatz 19 losgefahren ist. Also Respekt. Carlos Sainz ist on fire, wie schon seit Beginn der Saison. Bin gespannt, was da jetzt dann passiert ist. Ja, nach wie vor ein tolles Duell mit McLaren und Andy Seidel ja immer doch sehr freundlich und nett und höflich zu für uns. Den haben wir am Sonntag dann gar nicht mehr so richtig zu Gesicht bekommen. Die waren schon ein bisschen bedient bei McLaren.
Ja, aber zu Recht auch, ne?
Ja, ja klar. Vorsprung schmilzt. Tendenz, auch kein Freund jetzt gerade mit dem, was gerade bei Ferrari passiert, könnte schon schwierig werden. Wobei ich glaube auch diese Strecke in der Türkei mit diesen langgezogenen Kurven, die es da teilweise gibt, auch keine Strecke, die McLaren unbedingt liegt. Ich glaube, die haben am Samstagabend ja auch schon gesagt, Schadensbegrenzung, das ist das, worum es geht. Norris in die Punkte gefahren, Ricciardo, ja, muss man mal abwarten, nach dem Qualifying viel Pech. Der war zweimal auf schnellen Runden unterwegs, wo es dann jeweils die gelbe Flagge gab. Deswegen keine gute Startposition für ihn, aber ja, ich glaube, die waren nicht ganz so happy. Allerdings zur Ehrenrettung von Andreas Seidel und McLaren, die mussten früh los am Sonntagabend. Per Charter ging es dann wieder Richtung England. Also vielleicht haben wir ihn auch deswegen nicht mehr erwischt, weil normalerweise, egal wie das Rennen läuft, stellen sie sich an. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, also das sollte jetzt auch kein irgendwie böses Wort sein in die Richtung. Es ist auf jeden Fall so, dass sie klar momentan hinten dran hängen, was diesen Zweikampf anbelangt. Und Charles Leclerc war ja lang in Führung, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also das war ja auch schon sehr überraschend stark und da hat man ja auch dann sich vielleicht zu einem Strategiefehler hinreißen lassen, ihn zu lang draußen gelassen, wie auch immer.
Das war übrigens für mich der Funkspruch schlechthin oder der Dialog schlechthin während des Rennens, als Charles Leclerc gefragt hat, auf Position 1 liegen, wie es denn aussieht. Und die Antwort dann war, also wenn du die Position hältst, dann wirst du es gewinnen. Das fand ich wirklich super. Ja, das ist eine Logik, die mir gefällt.
Ja, ja, einfach und verständlich. So muss es sein. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also, wir reden gleich weiter über rote Köpfe und Schmerzen aller Voraussicht nach.
Ja, könnt ihr euch. Und die Geste des Wochenendes.
Die Geste des Wochenendes, ja, da bin ich mal gespannt, was für dich die Geste des Wochenendes ist. Vor allem, wie du die in einem Podcast darstellen möchtest. Da bin ich auch mal gespannt.
Ich weiß es.
Ja, aber jetzt ist Zeit für das. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. So, da sind wir wieder bei unserem Podcast und wollen, mit was wollen wir mal beginnen?
Rote Köpfe.
Geste oder rote Köpfe?
Sandra guckt schon ganz neugierig, oder?
Rote Köpfe war echt.
Auf jeden Fall, ich will es unbedingt wissen, aber Sascha hat natürlich schon auch gesagt, an unsere Zuhörer gerichtet, dass sie bis zum Ende dabei bleiben müssen, wenn sie wissen,
was mit so lange aus, Sandra?
Auf sich hat. Insofern wäre ich halte so lange aus, ich wäre jetzt für die Geste.
Also das mit den roten Köpfen ist echt, echt eklig. Ich fand es wirklich widerlich, aber
okay, vielleicht nicht.
Du kannst ja die verabschieden dich vorher, Sandra.
Ja.
Nein.
Ja, oder so rum.
Also Geste des Wochenendes,
was ist die Geste?
Ja, ganz klar, die Aktion mit Mick Schumacher und Fernando Alonso. Mick echt großes Pech gehabt nach diesem überragend guten Qualifying am Samstag ins Q2 gefahren, mit der Gurke in Anführungsstrichen, sorry Günther Steiner dafür, aber wie gesagt, ins Q2 gefahren, auf Startplatz 14 geht's los, guten Start gehabt und dann die Kollision mit Fernando Alonso, der da ein bisschen von der Piste schießt, dreht sich und das Rennen ist eigentlich vorbei. Sascha, du hast nochmal nachher gesagt, wie viele Sekunden er auch da verloren hat, ich glaube knapp 20 oder so waren's, ne?
Ja.
Und dann aber, und wie gesagt, das ist ja dann das, worum es dann auch geht, dass wir nachher die Interviews geführt haben, da hat der Mick ja auch schon Verständnis gezeigt für Fernando Alonso, dass es halt passieren kann. Fernando stand dahinter und kurz darauf gab es dann die Geste des Wochenendes. Sandra, du weißt, was ich meine.
Die Umarmung. Und die Entschuldigung von Fernando Stark. An Mick. Fand ich auch total schön zu sehen. Hat totale Klasse. Und aber auch einfach, wie beide, wie du schon sagst, Peter, auch damit umgegangen sind, fand ich einfach großartig. Und ja, okay, mein Gott, es kann passieren. Mir hat es ein bisschen in der Seele wehgetan für Mick, weil ich echt wirklich gehofft hatte, dass er das mit diesen Bedingungen dann doch mal irgendwie hinkriegt, vielleicht echt so einen Punkt einzufahren. Ich hätte es ihm so gegönnt, aber seine Zeit kommt. Und das weiß er auch. Und Fernando Alonso einfach, wie ich finde, hat sich sowieso total zum Positiven verändert innerhalb dieser Saison. Wenn ich an den Fernando von früher denke, dann ziehe ich auch absolut vor dem Fernando von heute meinen absoluten Hut. Und war echt eine schöne Geste zu sehen.
Ja, aber Mick hat es ja auch selber dann noch eingeschätzt, dass es wahrscheinlich auch nicht wirklich weit nach vorne gegangen wäre, als auch ohne den Rempler. Er hat es aber mal wieder seinem Teamkollegen deutlich gezeigt, ne? Also wenn ich Nikita Mazepin wäre, dann würde ich den ganzen Tag nur mit Helm rumlaufen.
Ja, da hast du total recht. Ich glaube, es waren ja wieder knapp 4 Sekunden oder drei Sekunden im Qualifying während des Rennens. Ja, dann irgendwie auch wieder überhaupt keine Schnitte gesehen gegenüber dem Mick. Aber, was ja zu konstatieren ist, und ich muss wirklich schmunzeln darüber.
Jetzt weiß ich, was kommt.
Jetzt wird es halt so langsam echt bunt. Nikita und Mick sind ja jetzt tatsächlich die besten Freunde geworden. Also nach all diesen Schwierigkeiten.
Nikita.
ziemlich Nikita. Ziemlich beste Freunde, ne? Fällt einem da fast schon abgenutzt, fällt einem dazu ein. Also Nikita hat es so geäußert. Also ich glaube, der Kollege von Sigo, von dem niederländischen TV war es, der gefragt hat, sag mal, wer ist eigentlich dein bester Kumpel oder dein bester Freund hier im Fahrerlager? Er hat da nicht lange überlegt, der Nikita, und gesagt, das ist der Mick. Und dann gab es die ungläubige Nachfrage, ernsthaft. Und ja, das ist der Mick. Und es gibt ja auch eine Einladung Richtung Moskau. Also der Mick kommt wohl nach Moskau. Und die beiden, und da muss ich sagen, da schaudert es mir jetzt so ein bisschen davor, die wollen sich auch Bären angucken. Und da habe ich mir nur gedacht, hoffentlich ist das keine üble Falle von Nikita. Nein, Spaß beiseite. Oh Mann, an die alten Märchen. Ihr habt so viele alte Märchen als Kind gehört. Vielleicht führt er da was Böses im Schilde.
Bei den roten Köpfen.
Zu denen kommen wir gleich.
Kommen wir gleich. Also noch ein bisschen.
Weißt du, was natürlich auch das Problem ist für Nikita? Wen soll er sonst nennen als seinen besten Freund? Weil mit, ich sag mal, wie gesagt, dem kompletten Fahrerfeld hat er sich ja auf der Strecke auch schon ordentlich verscherzt.
Das stimmt,
ne?
Das stimmt. Übrigens, da ist mir noch eins zu eingefallen. Ne? Ich gucke ja auch immer bei den Instagram-Profilen vorbei, unter anderem bei Nikita. Und da gab es vor, ich glaube, das war sogar beim Rennen in Sochi, gab es dieses Bild, Nikita Mazepin und George Russell, hat der Nikita gepostet, wie die durchs Fahrerlager gehen und da irgendwie scherzen. Und dann hat der Nikita da irgendwas geschrieben, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber alte Freunde sind doch die besten. Und normalerweise ist es ja immer so, wenn der eine Fahrer über den anderen spricht, dass dann ja eigentlich auch in den Kommentaren darunter dann meist doch mal eine Antwort dann auch zu sehen ist von dem Fahrer, der angesprochen wird. Aber da ist nicht ein Fahrer drauf eingegangen, der George Russell schon gar nicht. Aber da habe ich mir auch nur gedacht, ich glaube schon, dass der auch echt da weit und breit irgendwie alleine dasteht, der Nikita. Also der sucht nicht nur auf der Strecke nach einer geraden Linie, sondern auch irgendwie neben der Strecke. Also wie gesagt, die Geschichte jetzt auch mit dem Mick. Mir ist das alles zu viel, ganz ehrlich. Ich sehe da keine klare Linie drin und nehme ihm das auch nicht ab, also bei aller Liebe.
Nee, das ist auch echt schwer. Wir müssen den Mick mal drauf ansprechen jetzt dann in Austin, ja. Wenn wir sind.
Ja gut, aber schon eine Bärenfellmütze der Mick ist so höflich, so. dass er da nichts drauf kommen lassen wird. Das ist ja schon irgendwie klar. Ne? Aber ich finde auch, also von Seiten von Nikita, es reicht jetzt dann auch mal wieder, ja. Oder?
Ach du, solange es zu Unterhaltung beiträgt, habe ich da nichts dagegen. Lieber solche Sprüche, als irgendwie gefährlich auf der Strecke andere rausbuxieren. Er hat ja auch wieder so einen Moment gehabt mit Hamilton, wo ich sage, ey Freundchen, das ist... gefährlich, das kann auch mal schön ins Auge gehen, in den wahrsten Sinne, ne? Also deswegen dann lieber so Sprüche, über die wir vielleicht Späße machen können und ein bisschen reden. Das ist mir dann lieber eigentlich am Ende des Tages. Ja, Sebastian Vettel haben wir noch ganz kurz erwähnt. Das war nix, ne? Also wir haben ja herausgefunden, dass an dem Auto wirklich gar nichts mehr gemacht wird, schon seit ein paar Wochen, Peter. Und das heißt natürlich auch, ja, da ist, glaube ich, bei ihm dann auch, ich will nicht sagen, die Motivation hin, aber so das ganz letzte Strecken findet dann halt auch nicht mehr statt.
Ja, das
kann man so oder so sehen, ne?
Ja, kann man so oder so sehen. Ja, das ist irgendwo dann auch nachvollziehbar, auch vielleicht jetzt diesen Versuch zu starten, auf Slicks zu gehen, unter Bedingungen, die ja das nicht unbedingt hergegeben haben, wie wir dann später gesehen haben. Vielleicht in der Verzweiflung nochmal einen Versuch zu wählen, wo es vielleicht dann nochmal was bringen könnte nach vorne. Ja, da geht nicht mehr viel. Tendenz ist rückläufig, ist echt total schade. Nach dem Jahr auch bei Ferrari haben wir alle gehofft, dass es besser wird. Also Augen zu, Ohren zu, warten bis zum nächsten Jahr und hoffen, dass mit der Regeländerung dann der Sebastian wieder da ist, den wir ja zumindest ab und an mal gesehen haben während der Saison. Und Sandra zum Beispiel in Baku oder Monaco ja auch, wo Strecken sind, wo man als Fahrer dann auch zeigen kann, was man drauf hat. Und da hat er Sebastian ja dann auch geliefert.
Ja, oder Ungarn, ne? Da war er ja auch auf dem zweiten Platz gefahren, ja, und hatte dann Pech, weil das Team einen Fehler gemacht hat. Ja? Also
so
muss man auch mal sagen. Also das sind auch so Dinge, die sollte man auch nicht vergessen. Ja, was haben wir noch zu sagen, bevor wir zu den roten Köpfen kommen?
Ich will jetzt die roten Köpfe.
Ja. Also was für rote Köpfe vielleicht gesorgt hat, war die Meldung, dass Imola jetzt im Rennkalender auftauchen soll ab der kommenden Saison. Das war auch so ein Thema, ein heikles. Peter, du hast gedacht, ne, du könntest den Stefano Domenicali, den Formel-1-Boss, so ein bisschen locken. Er selbst ja in Imola groß geworden, aber so richtig rum ums Eck wollte er nicht kommen, ne, mit der Aussage und Bestätigung.
Ich wollte eigentlich eine ganze Aufzählung machen von Dingen, wo ich dachte, dass sie klar sind, wie zum Beispiel Imola, dass Imola dabei ist, dass Deutschland nicht dabei ist, leider mit einem eigenen Grand Prix, dass es 7 bis 8 Sprintrennen sein sollen, aber wir müssen uns gedulden. Ich glaube allerdings in dieser Woche, da soll es was geben, also vielleicht auch schon, wenn der Podcast läuft, gibt's vielleicht schon die Entscheidung dann auch seitens der Formel 1, wie der Rennkalender aussieht 2023, Moment, nicht allzu schnell, also 23 Rennen sollen es werden, 7 bis 8 Sprintrennen, auch da bin ich sehr erstaunt drüber. Wir hatten uns auch eigentlich vorgenommen, das bei den Teamchefs nochmal abzuklappern nach dem Rennen, weil meine Meinung die ist, ich weiß nicht, wie ihr es seht und wie ihr euch erinnert, aber nach dem zweiten Sprintrennen, konntest du eigentlich bei keinem da irgendwas Positives abgewinnen, nee, weder bei Fahrern noch bei Teamchefs. Also was mich zumindest nochmal interessieren würde, wäre dann auch da, ob die dann für das letzte Sprintrennen in Brasilien zumindest schon die ein oder andere Änderung vornehmen, was zum Beispiel dann auch das Qualifying zum Beispiel auch anbetrifft von der Wertung her, dass es dann vielleicht auch die Startaufstellung für den Sonntag anbetrifft. Aber ich rätsel da selber noch darüber und bin sehr gespannt, was da dann verkündet wird.
Ja, ich frage mich halt vor allem gerade mit diesen Sprintrennen, weil, also korrigiert mich, falls ich jetzt da falsch liege, aber im Prinzip hat es doch geheißen, es wird jetzt dieses Jahr 3-mal ausprobiert, dann setzt man sich nochmal zusammen und entscheidet dann final darüber, ob dieses Format quasi fest in den Rennkalender mit aufgenommen wird oder nicht.
Ja, also aber laut Stefano Domenicali ist das quasi schon passiert. Also der hat das quasi schon abgesegnet und hat auch gesagt, dass die Teams das alles super finden und prima finden. Das ist eine Aufgabe, die wir in Austin angehen werden, um da nochmal nachzuhaken.
Aber da muss es doch dafür trotzdem nochmal auch, gibt ja immer diese Sitzungen auch mit der FIA und so, ne? Und da muss es ja ganz offiziell auf der Tagesordnung sein und dann abgestimmt werden. Und insofern, ich weiß ja nicht, aber es kann natürlich immer noch eine Überraschung geben, auch wenn jetzt alle sagen, ja super, finden wir tippitoppi, kann sich vielleicht doch nochmal einer hinsetzen,
der eine oder andere,
und sagen, nö, wollen wir doch nicht.
Immer eine Frage des Preises, weil du bekommst fürs Sprintrennen auch nochmal zusätzliches Geld als Team, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja,
also,
okay.
Ich will jetzt nicht sagen wie an dem Bazar, ja, wir kommen ja gerade da aus der Gegend, aber manchmal ist es so, ja, dass du dann halt sagst, pass auf, wir wollen 23 Rennen, dafür gibt's dann Sprintrennen und für euch noch ein bisschen extra Geld, dann kannst du vielleicht das ein oder andere Team mal schnell auf deine Seite ziehen, also ohne das jetzt zu wissen, das ist eine reine Vermutung, aber so läuft's häufig auch in der Formel 1. Was ich übrigens noch, das wollte ich noch schnell sagen, was mir auch aufgefallen ist im Fahrerlager, es war ja nicht viel los, ne, das muss man auch klar sagen, das Wetter war widerlich, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Aber lieber Peter, sind dir diese zwei Damen aufgefallen vom türkischen Fernsehen? Du schaust gerade so, du weißt ganz genau,
nein,
wen ich meine. Das sind zwei Damen.
Du?
Naja, pass auf. Sind die zwei Damen, die vom türkischen Fernsehen waren, die nichts zu tun hatten offensichtlich, aber die haben die meisten Meter gemacht im Paddock, weil die sind nämlich ständig vom Eingang bis zum Ende und wieder zurückgelaufen. untereinander eingehakt. Mhm. Weißt du nicht, wen ich meine? Die sind ständig vor den Fotografen rumgelaufen. Ich habe die nie arbeiten sehen. Die hatten immer ein Mikro in der Hand. Wenn ich da war, sind die nur nach vorne und nach hinten gelaufen und wieder nach vorne und nach hinten. Und alle haben sich immer nur gewundert, was machen die eigentlich die ganze Zeit? Die sind ständig auf und ab gelaufen.
Wenn ich euch einmal allein
aber du jetzt auch deinen Spaß gehabt, Sandra. Die haben gearbeitet. Ich war ja tatsächlich dann auch am Gatter, um die Interviews zu machen. Und die Mädels haben da dann auch die Interviews geführt. Und die haben wirklich jede Frage wirklich von A bis Z, also von vorne bis hinten, vorgelesen. Immer wieder mal kurz hochgeguckt und dann wieder runter und weitergelesen. Zur Verwunderung der Teamchefs. Franz Toast hatte ich da zum Beispiel unter anderem gesehen, dem Teamchef von AlphaTauri. Ihr könnt euch vorstellen, wie das ausgesehen hat.
Vielleicht hatten sie, um zu ihrer Verteidigung vielleicht was zu sagen, von ihrem Sender so ganz krasse Spezialaufträge.
Okay, lass uns so stehen.
Vorkommen. Dass man sich nicht merken kann und deswegen abgelesen
Die waren, glaube ich, ziemlich traurig darüber, dass das Wetter so schlecht war, weil sie haben sich, glaube ich, ganz besondere Outfits ausgedacht, jeden Tag. Das war, glaube ich, die Hauptaufgabe. Und dann auf- und abstolzieren. Das ist die zweite Hauptaufgabe. Das ist mir aufgefallen. Und der ein oder andere hat vielleicht einen roten Kopf bekommen deswegen.
Aua. Ich konnte gar nicht mehr hingucken.
Geht's jetzt los?
Keine Fahrerlage gesehen. Also, pass auf, um die Geschichte zu erzählen. Es ist so, dass bekanntermaßen ja es in der Türkei des Öfteren auch mal so Operationen gibt, die man in Deutschland oder in Europa auch durchführen kann, die aber in der Türkei zusammen mit einem Package angeboten werden. Also, sprich, Urlaub oder Luxushotel oder normales Hotel, in dem wir zum Beispiel waren, und gleichzeitig ein paar Verschönerungen am Körper, die durchgeführt werden können. In dem Fall handelt es nicht um Frauen, sondern es handelt sich um Männer, die sich, Peter, nicht die Nase begradigen haben lassen, sondern
die Haare haben transplantieren lassen, so heißt es richtig.
Richtig.
Also das sah zum Teil wirklich wild aus. Wir haben so viele bandagierte Köpfe gesehen, die wirklich butterrot waren, noch zudem. Also wir haben uns ja dann auch informiert, wie das funktioniert. Also es wird wohl offensichtlich hinten ein Streifen rausgeschnitten und dann werden diese Wurzeln verpflanzt. Also, oben
hinten am Nacken, ne, wollte ich
sagen. Am Nacken wird ein Streifen rausgeschnitten, genau, der dann auch...
Na, man muss schon den Ort richtig benennen.
Stimmt, also gut, es gibt ja auch an anderen Stellen hinten Haare.
Da hinten vom Nacken genommen.
Es gibt ja auch an anderen...
Ist dehnbar.
Ja, es gibt ja auch an anderen Stellen des Körpers hinten Haare, also es ist der Hinterkopf, ganz genau, wo ein Streifen rausgepumpt wurde. Um das dann oben in Richtung Haupthaar zu verpflanzen, puterrot die Köpfe mit blutigen Krusten und so weiter, also das war das stetige Bild im Hotel. Ich weiß gar nicht, Sascha, um es mal auf eine Zahl zu bringen, bestimmt zwischen 30 und 40 dieser Kandidaten haben wir da gesehen, ne? Im Laufe der Tage.
Immer wieder, ja. Auch am Flughafen ganz viele davon, ja. Also ich hoffe für die behandelten Personen, dass das alles so dann funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben und gewünscht haben. Und ist natürlich klar, für jeden eine ganz wichtige und persönliche Entscheidung, wenn man damit ein psychisches Problem hat, sich das dann auch, im Endeffekt sich dessen zu entledigen. Aber das ist echt eine schmerzhafte Angelegenheit, glaube ich. Sind wir froh, dass wir das nicht machen müssen. Ja. Gott sei Dank.
Aber wisst ihr auch, warum das vom Hinterkopf genommen wird?
Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Hast du dich informieren müssen da schon?
Jetzt
oder
pass
was
auf.
Jetzt?
Wie bitte?
Hast du dich schon mal informiert von einem Freund oder wie, weil du das jetzt direkt weißt? Oder?
Nein. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe mich, als es da doch durchaus einige Prominente in Deutschland ja auch schon gab, auch Fußballtrainer, die das ja auch mal haben machen lassen, mal ein bisschen eingelesen und informiert, wie das eigentlich so funktioniert und so. Und da kamen sehr interessante Sachen zutage. Das wird nämlich da hinten aus dem Hinterkopf genommen, weil die Haarwurzeln da hinten am stärksten am Kopf sind und man dort hinten am wenigsten Haarausfall hat.
Aha.
Weil wenn du das in so einer langen Prozedur dann nach vorne verpflanzen lässt, willst du ja auch nicht, dass das dann irgendwie 3 Jahre später alles wieder ausfällt. Deswegen nimmt man da die Haare, wo man weiß, die Haarwurzeln sind am stärksten und da ist der Teil, wo am wenigsten von Haarausfall betroffen ist.
Also sind nicht die Haare am Po.
Sagt die Haarexpertin.
Glaub nicht.
Sehr gut. Also, dann hätten wir das auch geklärt und die Geschichte mit den roten Köpfen auch an dieser Stelle nochmal breit getreten. Also nochmal, wir hoffen wirklich, dass das alles gut funktioniert und wollen uns natürlich nicht drüber lustig machen über Menschen, die da ein Problem haben, um Gottes Willen, um das nochmal klarzustellen.
Sah schmerzhaft aus.
Völlig klar. Das ja, es sah schmerzhaft aus.
Jeder,
das ist eigentlich, das ist eigentlich die Message, die wir damit verbreiten wollten. Also es geht in keinster Weise darum, uns da über Leute lustig zu machen, die vielleicht irgendwie ein körperliches Problem haben oder was auch immer. Ja, das war's mit der Ausgabe nach dem Türkei Grand Prix, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Denn wir freuen uns auf Austin und wie immer an dieser Stelle, sagt's bitte weiter. Unser Podcast Backstage Boxengasse erscheint jeden Dienstag um 12 Uhr. Wir reden mit euch über die Formel 1 und hoffen, dass ihr auch wieder das nächste Mal mit dabei seid. Gute Woche euch.
Schöne Woche. Bis dahin.
Auch von meiner Seite. Adios. Gute Woche.
Das war eine Produktion der Podcast-Bande.